NDR Kultur. À la carte.
Heute mit Beate Scheibe und bei mir zu Gast die Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann. An vielen internationalen Opern und Konzerthäusern ist sie zu Hause, darunter die Wiener Staatsoper, die Mailänder Scala, die Pariser Oper. Sie gilt mal ganz locker bezeichnet als die schönste Stimme der Schweiz. Die treffen wir jetzt in Hamburg und das freut mich persönlich sehr. Herzlich willkommen, Regula Mühlemann.
Hallo.
Regula, als Schweizerin in Hamburg, wie gefällt dir Hamburg, eine Stadt, in die du regelmäßig zurückkehrst?
Ich liebe Hamburg. Ich finde es wirklich herrlich hier. Auch wenn, ja, das Wetter ist vielleicht ein Punkt, der manchmal ein bisschen trübt. Aber ich habe gelernt, nicht Schirm einpacken, sondern wirklich einen Regenmantel, weil der Regen auch mal von der Seite kommen kann. Aber ich liebe die Stadt, ich liebe die Leute, ich liebe die Stimmung. Es ist wirklich herrlich, hier zu sein. Ich komme immer sehr gerne.
Vor wenigen Tagen konnte man dich erleben auf der Bühne mit dem NDR Elbphilharmonieorchester in Hamburg und auch in Wismar mit Herbert Blomstedt am Pult. Herbert Blomstedt, ein besonderer Mensch und mit Abstand der dienstälteste Dirigent der Welt. Er ist 97 Jahre alt, wird im Juli 98. Wie hast du die Konzerte mit ihm erlebt, die, glaube ich, etwas ganz Besonderes sind?
Die sind tatsächlich etwas ganz Besonderes und auch die Probearbeit mit ihm. Also das ist ja immer noch ein Moment, wo man jemanden noch besser kennenlernt in den Proben. Und so viele spannende Erlebnisse und ganz berührende Aussagen kamen da immer wieder so zwischendurch, so nonchalant von ihm. Weiß auch nicht, die einem auch fast ein bisschen nachdenklich oder traurig machen, aber man merkt einfach diese unglaubliche Weisheit von diesem Mann und er hat so eine Wärme und eine Herzlichkeit und die Arbeit ist hochpräzise. Also es ist wirklich in seinem Alter, man sieht es dem Mann an, dass er alt ist und wie er sich bewegt, wenn er aufsteht, aber wenn er mit uns probt, dann hat man das Gefühl, man hat eigentlich fast einen jungen Menschen vor sich. Er ist geistig ganz wach, er hört jedes kleinste Detail, er weiß genau, was er will, also schält dann wirklich auch die Essenz raus aus dem Stück, was man probt. Und hat gleichzeitig eine ganz charmante, herzliche Art, macht Komplimente. Es ist wirklich so eine schöne Stimmung gewesen, auch bei den Proben. Und das hat man natürlich dann im Rucksack fürs Konzert. Und das sind wunderbar schöne Erlebnisse gewesen. Also ich muss wirklich sagen, von Wärme und auch von Wohlwollen des Publikums geprägt. Also es ist ein unglaublich schönes Erlebnis, das ich sicher nicht vergessen werde.
Mit 97 Jahren steht Herbert Blomstedt nach wie vor am Pult der großen führenden Orchester. Er hat ja einige Orchester, mit denen er weiterhin regelmäßig arbeitet. In jedem Jahr, die er jedes Jahr versucht zu besuchen, mit ihnen zu arbeiten, voller Tatendrang. Was nimmst du für dich mit aus solchen besonderen Begegnungen?
Was mich immer wieder rührt zutiefst, ist, wenn Leute, die lange in dem Beruf sind, diese Freude und Frische sich bewahren können. Das gelingt nämlich nicht allen. Und dass man sich auch völlig befreit von irgendwelchen Eitelkeiten, dass man einfach für die Sache, für die Musik lebt und arbeitet. Das ist wahrscheinlich das, was mich am meisten beeindruckt hat und was ich für mich natürlich auch immer, ich suche immer danach, dass man jedes Mal, wenn man zu einer Probe geht oder zu einem neuen Projekt antritt sozusagen, dass man sich freut und die Dankbarkeit auch spürt, dass man diesen Beruf machen darf. Und wenn jemand das mit 98 Jahren nach so vielen oder 97, nach so vielen Jahren noch hat, diese zutiefst menschliche Art und Hingabe und Freude für das, was er tut, das kann nur Vorbild sein.
Auf dem Programm für dich stand die Bach-Kantate Jauchzet Gott in allen Landen. Eine Solotrompete und eine Solosopranistin erfordert diese Kantate. Beide hat Bach mit einem strahlenden, virtuosen Ausdruck versehen. Was macht diese Solokantate von Bach aus?
Ja, der Titel sagt es, glaube ich, schon aus. Es ist natürlich ein unfassbares Feuerwerk. Und es gibt ja nicht so viele, vielleicht grundsätzlich in der Musik, nicht so viele freudige Stücke. Also oft ist es auch bei der geistlichen Musik, man kennt natürlich die ganzen Passionen von Bach. Und auch bei den Kantaten gibt es sehr viel Tragisches und Schweres. Und Jauchzet Gott in allen Landen ist natürlich das absolute Gegenteil und dass Bach diese Freude, diese fast schon Euphorie in Musik ausdrücken konnte, das sieht man an dieser Kantate beispielhaft.
Bachs festliche Kantate Jauchzet Gott in allen Landen, ein noch ganz junger Mitschnitt aus der Elbphilharmonie, vor wenigen Tagen mit dir entstanden, dem NDR Elbphilharmonieorchester und mit Herbert Blomstedt am Pult.
Jauchzet, Gott in allen Landen.
Johann Sebastian Bach, die Arie Jauchzet Gott in allen Landen aus der gleichnamigen Kantate, gesungen von Regula Mühlemann, heute zu Gast in der Sendung NDR Kultur à la carte. Das NDR Elbphilharmonieorchester war zu hören und die Leitung hatte Herbert Blomstedt. Eine wahre Bravour-Arie, Regula mit festlicher Fanfaren, Musik und virtuosen Koloraturen. Das macht, glaube ich, auch viel Freude, diese Musik zu singen. Wie ist das bei dir, bei dieser Musik?
Ja, also bei Bach geht mir sowieso das Herz auf. Ich habe es nie mit irgendwie, es gibt manchmal, dass bei geistlicher Musik eine komische Art von Distanz entsteht oder man zu ehrfürchtig ist vor der Musik oder so. Aber ich finde, Bach hat dermaßen empfindsam und emotional eigentlich die Werke angelegt, die er komponiert hat und auch, wenn man jetzt von den Passionen redet, hochtheatralisch. Also man kann sich das vorstellen wie eine Oper. Und es wird inzwischen ja auch sehr viel inszeniert, auch weil es eben so impliziert, dass man sich das vorstellt. Und dementsprechend habe ich einen sehr emotionalen Zugang zu dieser Musik und lasse mich wirklich von der Euphorie oder von den traurigen Arien auch sehr mitreißen. Also ich habe das immer auf diese Art mir entschlüsselt und einen super schönen Zugang gefunden und es gab tatsächlich schon Konzerte, wo mir die Tränen runtergelaufen sind, weil es mich so berührt hat. Also Bachs Musik hat schon einen sehr direkten Zugang zu der Seele und zu den Gefühlen, finde ich.
Hier haben wir dich jetzt im Konzertfach gehört. Du hast ja deine Karriere eigentlich mit der Oper gestartet. Wie wichtig ist für dich heute das Konzertfach?
Ja, eigentlich ich mache ja auch Lied sehr viel und Oper und eben Konzert. Und ich liebe diese drei, wenn wir von Disziplin reden wollen, wirklich alle gleich. Also ich habe mir immer gewünscht eigentlich, dass ich eine Karriere machen kann, wo eben alles Platz hat. Und auch wenn es um die Epochen geht, ich fand immer Barock genauso toll wie Romantik und habe eigentlich auch nie mich da zu sehr eingrenzen wollen. Und bisher ist mir das eigentlich sehr gut gelungen. Und das hat nicht nur den Vorteil, dass man, glaube ich, stimmlich frisch bleibt und sich halt immer wieder überdenkt und hinterfragt und wieder arbeitet an ihrem Instrument, weil verschiedene Genres bieten einen verschiedene Herausforderungen. Jetzt gerade nach einer langen Periode Rosenkavalier Bach zu singen, war gar nicht so leicht. Also wieder diese frische reinzubekommen in die Stimme. Und das ist aber das, was einen, glaube ich, auch erhält und gut tut. Und dann kommt noch der Lebensstil dazu, dass man als Opernsängerin, war ich jetzt gerade 2 Monate in Paris und jetzt für diese 3 Konzerte bin ich eine Woche in Hamburg. Und das ist natürlich ein ganz anderes Leben, was auch beides Vorteile mit sich bringt. Aber wenn man nur das eine hätte, dann würde es vielleicht über Dauer auch anstrengend werden.
Du kommst gebürtig aus der Schweiz, haben wir schon erwähnt. In Luzern bist du geboren. Luzern, ja eine sehr malerische Stadt zwischen See und Bergen, eine wunderschöne Landschaft drumherum, ein architektonisch sehr beeindruckendes Konzerthaus von Jean Nouvel. Wie erlebst du Luzern? Wie fühlst du dich dort, wenn du da bist?
Das hat sich über die Jahre sehr verändert. Als ich noch Teenager war, war mir Luzern manchmal zu klein. Und ich bin mit einer Freundin vor allem, immer mit der gleichen, viel auf Städtereise gegangen. Also das Reisen ist grundsätzlich etwas, was mir immer Spaß gemacht hat. Und über den Beruf, wo man halt eigentlich nur noch reist, wird es dann plötzlich schön, nach Hause zu kommen. Plötzlich sieht man, also ich war schon immer dankbar für dieses Zuhause und diese Heimat. Aber man sieht es nochmal mit anderen Augen. Man kommt nach Hause und selbst an einem regnerischen Tag findet man nichts schöner, als in Luzern einzufahren mit dem Zug. Und natürlich auch Familie, Freunde da zu haben und einfach den Ort zu genießen, den See, auch im Sommer jetzt dann in den See reinzuhüpfen. Mit dem Fahrrad bin ich in 5 Minuten am See und so ein kleiner Sprung ins Wasser, das ist schon was Herrliches.
In Luzern 1986 geboren, in eine musikalische Familie hinein, kann man sagen. Deine Großeltern waren leidenschaftliche Operettensänger. Und welche musikalischen Berührungen gab es in der Kindheit darüber hinaus?
Also Musik war wirklich immer zentral. Meine Eltern haben berufsmäßig nichts mit Musik zu tun, aber meine Mama hat sehr schön gesungen und hatte immer die Gitarre dabei. Also bei euch bin noch so in einer bisschen Hippie-Zeit aufgewachsen, wo man noch viel mit Freunden musiziert hat. Und dann hat man irgendwelche Beatles oder alles Mögliche hat man dann gesungen. Und das, damit bin ich auch so ein bisschen groß geworden. Dann hatte meine Mama eine riesen Schallplattensammlung. Und ich sage immer, das ging von eben Beatles bis Beethoven. Da wurde querbeet einfach durch das ganze Repertoire Musik gehört. Und ich glaube, deswegen habe ich auch nie Berührungsängste mit der klassischen Musik gehabt, weil es halt so ganz normal war. Die Stimme ist sicher, da hat sicher Mama mir viel vererbt. Aber ich glaube auch, weil dieser Druck von zu Hause nicht da war, dass man irgendwie von mir was erwartet, in diesen Bereich zu gehen. Also meine Mutter hat das selber noch erlebt, dass sie eben nicht singen wollte, obwohl das ihr Vater gern gehabt hätte. Und mich hat sie einfach machen lassen oder meine beiden Eltern. Und ich glaube, das hat bei mir dazu geführt, dass ich ganz unbeschwert in diese Welt eintauchen konnte.
Du hast dann im Mädchenchor gesungen, in der Luzerner Kantorei. Dazu muss man sagen, das ist ein eher anspruchsvoller Chor, eines der besten Kinderensembles in der Schweiz. Da warst du dann doch schon sehr früh engagiert dabei, schon auch mit Solopartien etc. Wie hast du diese Zeit erlebt?
Das war wirklich ganz witzig. Ich bin da ein bisschen Quereinsteiger gewesen, erst in der 6. Klasse und viele fangen da schon viel früher an. Meine Mama ist mit mir dahin und wir waren in der hintersten Reihe und haben zugehört. Und meine Mama dachte, jetzt gehen wir dann raus und sie sagt, oh Gott, wie schrecklich. Und anscheinend wäre ich total geplättet gewesen und habe dermaßen geschwärmt und wollte unbedingt da mitmachen. Aber ich dachte irgendwie, dass das zu schwer für mich ist, dass ich das vielleicht nicht kann. Und dann habe ich, glaube ich, in 2 Wochen den ganzen Ordner auswendig gelernt für ein Konzert, was die vorbereitet haben mit so Schweizer, also so Volksliedern und so. Und dann war ich mittendrin in dieser Chorkultur, habe auch eine Freundin kennengelernt, die bis heute meine Freundin ist. Ich bin die Patin ihres Kindes. Das ist eine sehr prägende, sehr schöne Zeit für mich gewesen, geprägt von viel Musik, eben auch Musik in der Kirche, Musik im Konzertsaal, im KKL, wovon wir vorhin gesprochen haben. Ich bin vielleicht 20 Mal solistisch in diesem Saal aufgetreten, bevor ich überhaupt Gesang studiert habe. Mhm. Und das hat mir schon diesen soliden Boden gegeben, glaube ich, danach diesen Beruf zu wählen auch.
Dann kam das Studium im Fach Gesang bei Barbara Locher, auch in Luzern. Eine gute Wahl für dich?
Sensationell. Ja, ich glaube, man muss auch ein bisschen Glück haben, weil man ist in dem Alter, wo man das Studium antritt, ist man noch sehr jung und man hat einfach oft auch noch nicht so Erfahrung oder man ist sehr angewiesen darauf, dass Leute eine Empfehlung abgeben, wo man studieren soll. Also ich war wirklich komplett grün hinter den Ohren, wo ich manchmal heutzutage staune, wie junge Menschen, die das Studium antreten, schon unglaublich viel wissen, wo sie studieren wollen und bei wem und sich damit schon total auseinandergesetzt haben. Und ich hatte das nicht. Ich war wirklich komplett naiv. Ich wusste eigentlich bis zum Abi gar nicht unbedingt, was ich studieren sollte, weil Musik für mich immer ein Hobby war. Und ich dann aber nicht so recht wusste, Biologie oder was soll ich überhaupt mit meinem Leben? Und mein Gesangslehrer, der auch eine Schlüsselfigur war, Eberhard Rex, der Leiter der Luzerner Kantorei, meinte, dann mach doch einfach, was du am besten kannst. Und da dachte ich, ah, okay, das kann man ja eigentlich auch zum Beruf machen. Und das war dann so die Weiche. Und er hat mich sofort bei ihr angemeldet, weil er wusste, die beiden passen zusammen. Und Barbara war für mich wirklich eine ganz, ganz wichtige Figur über sehr, sehr viele Jahre. Also ich habe ja schlussendlich dann eigentlich 7 Jahre studiert. Ich war sehr viele Jahre mit ihr und sie war jetzt zum Beispiel gerade letzten Monat mit meiner Mama in Paris und dann haben sie mich 5 Tage besucht und das war eine Freude. Also sie ist wirklich eine Freundin geworden und ich bin sehr, sehr glücklich, dass es mich dahin getroffen hat zu ihr. Nicht nur gesangstechnisch, sondern auch was alles andere angeht, was mit diesem Beruf zu tun hat. Man vergisst manchmal, dass da noch viel mehr dazugehört als Singen.
In dem Monatschalli Walde sah ich jetzt die Elfen reiten. Ihre Hörner hört ich klingen, ihre Glöcklein hört ich läuten. Ihre Glöcklein hört ich läuten.
Neue Liebe, ein Lied von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Das war Regula Mühlemann zusammen mit dem Ensemble Charts. Und Regula Mühlemann ist heute zu Gast in der Sendung NDR Kultur à la carte. Deine beachtliche Karriere begann eigentlich auf der Opernbühne, Regula. Du hast schon sehr früh dein Debüt bei den Salzburger Festspielen gehabt, 2012 mit Mitte 20. Wie war das für dich in Salzburg in diesem großen Rahmen als junge Opernsängerin?
Ja, das war natürlich ein unfassbares Erlebnis. Ich weiß noch, wo der Vertrag eingeflattert ist. Damals hat man noch alles per Post geschickt. Wo ich dann das vor mir hatte, dachte ich, eigentlich müsste ich das an die Wand hängen, diesen Vertrag mit den Festspielen. Das war schon ein unglaubliches Erlebnis. Und auch da zu sein, diese Community hat man ja sonst eigentlich nicht so. Und in Salzburg ist das halt... Fast jeder zweite Mensch, der da rumläuft im Sommer, ist entweder Sänger, Musiker oder Orchestermusiker oder Klassik-Fan. Also das ist so ein kleiner Mikrokosmos im Sommer, wo alles sich nur um das dreht und man halt auch sehr viele Kontakte knüpfen kann, ganz nette Leute trifft. Und jetzt über die Jahre, also ich erinnere mich damals, habe ich niemand gekannt, meine ganze Produktion. Ich musste da mutig mich hinstellen und alle begrüßen und allen Hallo sagen zum ersten Mal an diesem Ort. Und dann kommt man irgendwie über die Jahre immer wieder und plötzlich wird der Kreis vertraut und man kennt fast jede zweite Person, weil man irgendwo schon zusammengearbeitet hat. Und dann ist es natürlich wunderbar, wenn man sich dann auf einen Kaffee treffen kann und sich austauschen kann und wieder mal zusammen ist.
2019 Debüt an der Mailänder Scala, 2020 Debüt Wiener Staatsoper und so weiter. Es ist eigentlich eine sehr kontinuierliche, rasche Erfolgsgeschichte, was deine Karriere angeht. Letztlich stehst du heute auf allen großen Opernbühnen unserer Zeit. Ist das etwas, wovon du immer geträumt hast?
Nein, gar nicht. Gar nicht. Ich habe einfach gern gesungen. Ich war ein Mädchen, das gern gesungen hat. Und ich hatte eigentlich nie... die Ziele. Das heißt ja immer irgendwie in diesen amerikanischen Spots, dass man, you have to visualize, du musst dir das, was du erreichen willst, vorstellen. Du musst dir vorstellen, dass du einen Oscar gewinnst und dann gewinnst du ihn auch. Ja. Und bei mir war das ganz anders. Ich wollte einfach immer gut singen. Also ich bin ein Perfektionist und ich muss immer eine Perfektionistin und ich muss immer aufpassen, dass ich nicht, dass das nur die Musik betrifft und meine anderen Lebensbereiche quasi nicht tangiert. Aber dieses genaue Arbeiten und das eben möglichst schön machen wollen und diesen Ton, diesen hohen Ton halt noch runder hinzubekommen und die Koloratur noch besser, und das war immer mein Antrieb. Also eigentlich wirklich nur die Musik, der Musik gerecht zu werden. Und das ist etwas sehr Motivierendes, sehr Schönes, weil wenn man es dann hat, dann kann es einen niemand mehr wegnehmen. Man hat dann sich dieses Exultate Jubilate zum Beispiel erarbeitet und man kann das dann. Und das ist immer mein Antrieb gewesen. Und ich glaube, der hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt heute bin.
Natürlich steckt viel Arbeit hinter so einer Karriere. Das geht nicht von allein. Wie ist das bei dir denn, wenn du mal auf die letzten 10 Jahre zurückblickst? Wie viel Fleißarbeit steckt bei dir dahinter? Was musstest du hart erarbeiten und was ist dir vielleicht auch einfach zugefallen?
Ich glaube, dass ich wirklich eine fast kindliche Vorstellungsgabe habe, was Also man sagt ja immer bei Kindern, die spielen nicht irgendwas, die sind etwas. Wenn man Kindern beobachtet, wie sie spielen, dann tun die ja nicht so, als ob sie das und das wären, sondern die werden das. Und ich glaube, in der Musik ist es sehr wichtig, dass man nicht so tut, als ob man jetzt traurig wäre oder die Gefühle versucht nachzustellen, sondern dass man dazu wird. Und in der Oper ist es natürlich noch einfacher, weil man wird dann Pamina, man wird einen gewissen Charakter, den man spielen soll. Und das hilft unglaublich, in die Musikalität hineinzukommen. Alles andere musste ich hart erarbeiten. Mhm. Und ich glaube, es gibt keinen Sänger, keine Sängerin, die nicht unfassbar viel arbeitet. Und das Schöne ist, dass man das auf der Bühne nicht sieht, weil man soll das nicht sehen. Das Publikum soll denken, dass das für uns leicht ist und dass es uns leicht fällt. Weil wenn man denkt, boah, das ist jetzt aber anstrengend für die Sängerin, dann ist irgendwie was falsch gelaufen.
Du hast viel Mozart gesungen, viele Barockopern, aber auch romantisches, spätromantisches Repertoire, auch das italienische Fach, zum Beispiel mit der Rolle der Gilda, etwa in Verdis Rigoletto. Über Mozart sprechen wir gleich nochmal. Gibt es Opernpartien, die dich besonders fordern, die dich vielleicht sogar auch an Grenzen führen? Wie ist das bei dir?
Das gibt es eigentlich immer wieder, vor allem wenn man Partien zum ersten Mal macht. Und dann, also zum Beispiel jetzt bei der Sophie im Januar, dachte ich, boah, so lange musste ich noch nie lernen. Also ich war immer eine sehr schnelle Lernerin. Also ich habe es auch sehr ausgereizt. Das war gehört in die Kategorie von dem Thema, was wir vorhin gesprochen haben, dass ich mich selber manchmal auch zu sehr unter Druck gesetzt habe, indem, dass ich spät angefangen habe zu lernen. Und daran habe ich jetzt auch viel geändert. Und dann habe ich mir wirklich jetzt mal 2-3 Monate Zeit genommen, was sonst immer viel kürzer war, und dachte, mein Gott, ist das schwer. Also diese Partie hat mich sehr gefordert, nur schon die Töne zu lernen, bis man das mal irgendwie verstanden hat, wie das musikalisch funktioniert, und dann noch auswendig lernen und so weiter. Und dann macht man es auf der Bühne zum ersten Mal und es ist immer noch eine große Herausforderung. Und jetzt in Paris, 3 Monate später, war das schon fast easy. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, es geht wie durch Butter. Und jetzt kommt aber wieder die nächste Rolle. Jetzt bin ich gerade an Constanze dran für Entführung in Dresden und der Bayerischen Staatsoper. Und das bietet mir wieder Herausforderungen, wo man kommt immer in diese Spirale rein. Am Anfang denkt man, oh, ist das toll, ich will diese Rolle singen. Und dann übt man es und denkt, ach Gott, ist das schwer. Und dann denkt man, ach Gott, ich kann überhaupt nichts. Und dann ist es irgendwann, ist der Berg, man hat das Gefühl, unüberwindbar. Und dann geht es auf der anderen Seite wieder runter und dann merkt man, ah, ich kann vielleicht doch ein bisschen was und das geht langsam und so. Und dann kommt man in diese finale Phase, wo man denkt, okay, es ist alles schön, die Oper ist toll, die Rolle ist toll, ich komme jetzt wieder in dieses Positive rein. Aber ich glaube, mit jeder Partie hat man diesen Berg, den man überwinden muss.
Wir hören dich jetzt mit Mozart. Mozart, ein ganz wichtiger Komponist für dich, kann man, glaube ich, zweifelsohne so sagen. Wir hören dich in der Rolle der Susanna aus der Hochzeit des Figaro, begleitet vom Kammerorchester Basel.
Giunse al fine il momento che godrò senza affanno in braccio all'eroe mio. Timide cuore uscì
Ein Ausschnitt aus Mozarts Oper Die Hochzeit des Figaro mit Regula Mühlemann in der Rolle der Susanna und mit dem Kammerorchester Basel unter der Leitung von Umberto Benedetti Michelangeli. Sie hören NDR Kultur à la carte. Du hast, Regula, sehr viel Mozart gesungen, viele Mozart-Partien in der Oper, aber auch geistliche Musik, Arien. Was ist für dich das Tolle, für dich bei diesem großen Komponisten Mozart, das, was dich an dem Genie Mozart interessiert?
Ich habe ja vorher drüber gesprochen, über diesen emotionalen Zugang jetzt bei Bach. Und wenn es bei einem Komponisten vielleicht noch unmittelbarer ist, dann ist es bei Mozart. Und ich habe manchmal das Gefühl, irgendwie, ich kannte ihn ja leider nicht, aber ich habe das Gefühl, dass er so ein witziger, humorvoller, quirliger Typ war irgendwie. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich ihm sehr nahe bin. Keine Ahnung warum, aber irgendwie, ich muss so oft schmunzeln. Auch in der Oper sieht man ja noch viel mehr von seiner Persönlichkeit in dem Notentext und da drin, wie er Rezitative zum Beispiel geschrieben hat und so. Also ich muss manchmal so schmunzeln, wenn ich Sachen erarbeite. Also ich habe wirklich bei keinem Werk das Gefühl, dass irgendeine Linie, eine musikalische Linie oder irgendein Teil von dem, was er komponiert hat, nicht absolut emotional abgestützt ist. Also wenn ich die Konstanze jetzt erarbeite, dann gibt es da drin tausend Dinge zu entdecken, die einen helfen, in die Tiefe der Figur reinzukommen. Und es gibt diese unglaublichen Details und Finessen, sei es in der Begleitung, was er da einarbeitet, dass man wirklich versteht, was die Person sagt, weil oft ist ja der Text, der gesprochene Text, nicht das, was die Person meint. Es gibt ja diesen Subtext und den hört man in der Musik. Und es ist manchmal wirklich unglaublich, wie er das einbauen konnte. Und ich finde auch, es gibt nirgends so viele Feministinnen wie in Mozarts Repertoire. Also es gibt so viele starke Frauenfiguren in den Opern, die eigentlich die Fäden ziehen und die das Ganze am Laufen halten. Und die Männer stehen da manchmal wirklich ein bisschen blöd da.
Hast du Glück gehabt.
Finde ich total toll, weil normalerweise ist es umgekehrt. Man ist dann die heulende, dramatische Frau und muss wirklich oft die Kraft im Werk suchen, damit man das überzeugend darstellen kann. Und bei Mozart ist es einfach wie auf einem Silbertablett.
Du hast ja, das ist ganz interessant, wo wir gerade über Stimme sprechen, mit deiner glockenreinen, hellen Stimme zu Anfang gefremdet mit der eigenen Stimme, wolltest lieber einen warmen, dunklen Klang haben. Das hat dich besonders gereizt. Du hast, glaube ich, von der Rotweinstimme gesprochen. War das schwierig für dich? Stelle ich mir nicht so einfach vor, wenn man als Sängerin mit der eigenen Stimme fremdet.
Ach, kennen wir das nicht alle so ein bisschen? Die Locken haben wollen, gerade Haare, und die gerade Haare haben wollen, Locken. Und ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Phänomen, dass ich einfach immer sehr, sehr toll fand, wenn Leute dieses dunkle, samtene Timbre hatten, was ich halt nicht habe. Und irgendwann hat mir ein Reporter gesagt, bei einem Interview, wo ich das eben wegen der Rotweinstimme gesagt habe, hat er gesagt, aber Sie haben doch eine Champagnerstimme. Und das hat mir irgendwie so gut getan, das zu hören, weil ich erstens Champagner sehr liebe und zweitens dachte, stimmt, das ist eine große Qualität, die ganz viele Leute auch nicht mitbringen. Und dann habe ich wirklich angefangen, auch mehr mein Repertoire wirklich kennenzulernen. Also ich habe das ein bisschen gebraucht, um da reinzufinden. Nach wie vor höre ich mich jetzt nicht selber. Also ich bin jetzt nicht zu Hause und lege mir eine CD auf von meinem Zeugs, weil das schon irgendwie befremdend ist. Aber wenn die Aufnahme gut gemacht ist und ich musikalisch zufrieden bin, dann kann es schon sein, dass ich finde, doch, die Stimme ist eigentlich ganz okay.
Sagt die bescheidene Regula Mühlemann. Du hast, Regula, in der vielbeachteten Kinodokumentation mit dem Titel Der Klang der Stimme mitgemacht, ein Film von Bernhard Weber, der vier Menschen begleitet hat, die sich professionell mit der Stimme beschäftigen, was ich sehr spannend finde. In dem Film sprichst du davon, dass du den 360-Grad-Klang erreichen möchtest und einer im Raum schwebenden Stimme. Was ist das und wie erreicht man den Klang?
Das ist eben so eine Lebensaufgabe. Das jetzt in ein paar Sätzen zu erklären, ist gar nicht so einfach. Aber man kann sich das vorstellen, wenn man eben viele Leute, die nicht live im Konzert schon Sänger gehört haben, die können das gar nicht beurteilen, was das ist, weil ab Konserve ist das einfach ein ganz anderes Erlebnis. Aber wenn man das mal live erlebt hat, dass eine Stimme, ich habe das zum ersten Mal bei Anna Netrebko erlebt, eine Stimme eben frei im Raum schwebt und nicht einen quasi an, wie, also Trompeten, das ist jetzt auch kein nettes Wort, weil es gibt auch unglaubliche Trompeter, die das eben nicht machen. Aber es gibt doch Sänger, die sehr frontal singen und sehr einen ansingen. Und dann gibt es die anderen, die eben diesen Klang erzeugen können, wo es eigentlich keine große Rolle spielt, ob sie einen ansingen oder ob sie einen den Rücken zuwenden. Der Klang bleibt fast gleich. Und das bedingt eine mehr oder weniger perfekte, optimale Gesangstechnik, dass man halt wirklich seine Resonanzen nutzt und die Stütze des Körpers so nutzt, weil wir sind ja unser Instrument, also unser Körper ist unser Geigenkasten oder unser Cello oder Kontrabasskasten, je nachdem, wie groß wir sind. Und da drin resoniert unsere Stimme, wenn wir alles richtig machen. Und wenn wir halt nur mit diesen zwei Seiten unseren Stimmbändern singen und da sehr viel Druck drauf geben, dann ist es wie so eine E-Gitarre, die man dann halt anschließen muss und verstärken muss. Und wenn man das irgendwie künstlich versucht zu verstärken, dann wird es halt sehr so vielleicht eindringlich, aber nicht, hat keine Wärme.
Scende ogni mattina ed offre il cestellino di fresche frutta in fior. Chi viene primo al poi avrà mezzose rose e pomarugia dose venite al mio giardino. Son bella pastorella che scende ogni mattina ed offre il cestellino di fresche frutta in fior.
Rossini, La Pastorella delle Alpi, Regula Mühlemann zusammen mit Tatjana Korsunskaja, ein Titel deiner CD Lieder der Heimat. Tatjana Korsunskaja am Klavier, an deiner Seite eine wichtige Partnerin für dich im Fachlied?
Oh ja. Ja, sie hat tatsächlich mich schon während des Studiums begleitet. Sie war meine Korrepetitorin. Wir hatten ein- bis zweimal pro Woche eine Pianistin zur Verfügung, mit der wir Literatur erarbeiten konnten. Und sie war eigentlich vielleicht genauso prägend oder ähnlich prägend wie meine Gesangslehrerin, weil sie immer sehr darauf geachtet hat, dass man ganz präzise ist, dass man wirklich das macht, was in den Noten steht und nicht selber irgendwie laut singt, wenn leise gemeint ist und abphrasiert, wo man es denkt und nicht auf den Notentext genau schaut. Und sie war immer ganz, ganz genau. Und diese Genauigkeit hat mir geholfen, vielleicht auch vor allem in den ersten Jahren wirklich viel Konkurrenz hinter mir zu lassen, weil wenn man der Spur nachsingt, ist es zwar gut, aber es reicht dann halt einfach nicht. Und ich habe früh gelernt, wirklich genau hinzuschauen und genau zu arbeiten. Und sie hat eine ähnliche Musikalität wie ich. Also wir verstehen uns blind und arbeiten dementsprechend, weil sie mich im Studium schon begleitet hat, seit 20 Jahren zusammen. Und es hat es tatsächlich schon gegeben im Konzert, dass wir haben ein schwieriges Stück gemacht, wo ich irgendwie einen Takt nicht gesungen habe. Und das ist bei der Probe schon ein, zwei Mal passiert und im Konzert dann wieder. Und sie hat mich so gerettet, dass ich selber nicht mal gemerkt habe, dass ich diesen Takt, also diese Pause vergessen habe. Und das passiert regelmäßig, dass sie mich, es gibt diese kleinen Momente, wo man auch mal irgendwie irgendwo springt. Es gibt auch diese ganz langen Lieder, wo man plötzlich irgendwie irgendwas passiert. Das passiert. Also, liebes Publikum, wir sind nicht perfekt. Wenn wir auswendig singen an Liederabend, gibt es Momente, wo irgendwas passiert. Und dann rettet sie mich einfach so, dass ich selber kaum merke. Und das ist eine Form von Vertrautheit und dieses Gefühl, dass ich mich auf sie 100% verlassen kann. Das hatte ich mit keinem anderen Pianisten, mit keiner anderen Pianistin so stark wie mit ihr. Also wir sind wirklich, wir werden auf der Bühne fast zu einem. Und sie ist einfach ein unfassbar toller Mensch, eine fantastische Pianistin. Ich könnte mir niemand Besseren an meiner Seite wünschen. Und ich finde es auch schön, dass ich nach all den Jahren, wo sie mich so intensiv begleitet hat im Studium, auch ein bisschen was zurückgeben kann und sie mitnehmen kann auf wunderschöne Bühnen der Welt, weil sie dahin gehört. Wir waren letztes Jahr zusammen in der Carnegie Hall, hatten unser Debüt. Wir waren hier auch im kleinen Saal der Elbphilharmonie zusammen. Also wir haben sehr viele schöne Konzertorte jetzt zusammen schon gesehen. Wigmore Hall und so weiter. Und es freut mich sehr, sie auf meiner Reise als Begleiterin zu wissen.
Regula Mühlemann zu Gast in der Sendung NDR Kultur à la carte. Wir wechseln vom Lied zur Oper Karl-Heinrich Graun. Karl-Heinrich Graun, ein Ausschnitt aus der Oper Kleopatra. In der gleichnamigen Rolle zu hören war Regula Mühlemann, begleitet vom La Folia Barockorchester unter der Leitung von Robin Peter Müller. Ein atemberaubendes Feuerwerk an Koloraturen, das wir hier erleben dürfen. Diese Aufnahme mit Kleopatra-Aufnahmen verschiedener Barockkomponisten ist auch bei Sony erschienen, ist schon ein paar Jahre alt. Ich finde es atemberaubend, mit welcher Leichtigkeit diese Arien aus dir herausströmen. Eine Höllenarie. Wie viel Kondition, wie viel Training braucht diese Literatur? Was wird dir bei so einer Arie abverlangt?
Ja, ich würde sagen, dass das für mich gar nicht unbedingt schwieriger ist als ein langsames Stück oder ein getragenes Stück. Es gibt einfach immer verschiedene Herausforderungen bei jeder Art von Arie. Es gibt die, wo man über die getragene Linie einfach immer gefordert wird und vielleicht am Schluss auch der Phrase an die Grenzen seiner Kapazität vom Atem herkommt. Und dann gibt es eben diese Stücke, wo man ganz viele Töne in sehr kurzer Zeit zu singen hat. Mhm. Und das macht mir eigentlich Spaß. Das ist manchmal fast so ein bisschen eine sportliche Herausforderung. Und man muss dann gucken, dass man trotzdem bei der Emotion bleibt und nicht nur irgendwie so ein Show-Off-Stück draus macht. Aber das macht schon Laune.
Richard Strauss, ein wichtiger Komponist der laufenden Saison für dich. Die berühmten vier letzten Lieder hast du gesungen und vor allem warst du gerade, du hast es schon erwähnt, als Sophie im Rosenkavalier in Paris am Théâtre des Champs-Élysées zu erleben. Du warst 2 Monate dort. Wie waren deine Wochen in Paris mit dem Rosenkavalier?
Also die Musik ist himmlisch und ich hatte eine gute Zeit mit meinen Kollegen. Die Inszenierung war nicht meins. Und ich sage das jetzt ganz ohne Hemmungen. Man darf ja auch eine Meinung haben. Man ist halt involviert in so einen Prozess. Man geht dahin und man hat halt eigentlich keine Ahnung, was einen erwartet. Ich hätte googeln können, wo ich den Vertrag unterschrieben habe, wer diese Inszenierung macht. Was mich erwartet, hätte ich dann vielleicht rausfinden können. Aber manchmal ist es ja auch spannend. Ich habe zum Beispiel mit Herrn Neuenfels auch gearbeitet und da gab es ja auch Produktionen, die fand ich überhaupt nicht gut. Und dann gab es Produktionen, da war ich total begeistert. Also man darf ja auch keine Vorurteile haben und man lässt sich auf so eine Produktion ein. Und
jetzt dann, musst du uns kurz aufklären, wer hat inszeniert in Paris?
Ja, ich wollte jetzt den Namen nicht erwähnen, aber er ist ein Enfant terrible der Szene und er ist auch nicht mehr der Jüngste. Also er hat schon sehr, sehr viel inszeniert. Christoph Walikowski. Und die Produktion hat mich einfach nicht abgeholt bis zum Schluss. Und ich hatte es noch selten, dass ich so, wie soll man sagen, nicht eintauchen konnte. Also ich habe gestern meiner Kollegin erzählt, es war ein bisschen so, man macht vorne die Rosenübergabe, was einer der schönsten Momente der Musikgeschichte ist und unfassbar berührend und intim und von Schönheit eigentlich nicht zu übertreffen. Und hinten macht einer, also blöd gesagt, das war nicht so, aber hinten macht einer den Handstand, der andere lässt die Hose runter und der dritte isst ein Stück Kuchen, blöd gesagt. Mhm. Und wie soll dann der Zuschauer sich einlassen auf das Gefühl, was vorne eigentlich auf dem Silbertablett mit einer silbernen Rose serviert wird. Und das finde ich schade. Also ich finde auch, ich hatte meine Regiearbeit und dann gab es, es gibt diese wunderschöne Szene im Figaro, Contessa Perdono, die auch mitunter die schönsten Momente der Musik überhaupt einfängt, wo der Graf die Gräfin um Verzeihung bittet. Und dann hat er geschrien ins Mikro, also wenn man auf der Bühne ist, ist der Regisseur oft am Mikrofon. Nessun movimento sul palcoscenico, also keine Bewegung auf der Bühne. Keiner bewegt sich, weil jede kleine Bewegung zieht die Aufmerksamkeit auf sich und die geht dann weg von Contessa Perdono und von der Gräfin und vom Grafen. Und diese Produktion war einfach genau das Gegenteil. Aber das gelingt dann halt nicht immer. Und das tut mir manchmal leid fürs Publikum, weil ich lebe für diese schönen Momente. Und wenn es die nicht gibt, dann denke ich, wow, jetzt habe ich 2 Monate meines Lebens hier verbracht für diese Produktion. Hat sich das gelohnt?
Was erfüllt dich regular in deinem Leben außerhalb der Musik? Was machst du gerne, wenn du Zeit für dich verbringen kannst? Gibt es Dinge, die dich da glücklich machen?
Oh ja, da gibt es ganz viel. Also ich liebe es, wenn ich wieder nach Hause fahren kann. Und Luzern ist ja wie ein Dorf. Da kenne ich ganz viele Leute in der Stadt, wenn man da abends irgendwie wo was trinken geht oder so. Es gibt so 2, 3 Plätze nur. in der Luzerner Neustadt, wo alle sind. Und man sitzt da und plötzlich sitzen 5, 6 Freunde am Tisch, mit denen man sich aber nicht verabredet hat. Aber das hat sich dann so ergeben. Und wir hatten so einen herrlichen Abend, haben da irgendwie noch ein bisschen was gegessen, getrunken. Und dann kam noch so ein Gewitter und wir waren unter so einem großen Schirm, haben einfach ausgeharrt diesen Abend da unter diesem Schirm. Und dann kam die Sonne wieder raus und oder wurde es wieder trocken. Und das ist für mich dann die Definition von Glück irgendwie. Ich sitze da, bin ganz selig mit meinen Freunden und genieße das Leben. Und da kann ich mich schon unglaublich freuen, wenn ich diese Momente dann wieder habe. Vielleicht auch, weil sie für mich nicht immer selbstverständlich sind, weil ich halt beruflich dann, wenn ich 2 Monate in Paris bin, habe ich einen Tag frei, da kann ich nicht nach Hause fahren. Und was mich auch glücklich macht, sind auch Städte zu besuchen, Kultur, Kunstmuseen, einen anderen Vibe irgendwie zu spüren, wie die Leute gekleidet sind, wie sie sich verhalten, die Sprachen. Sprachen war auch immer ein Hobby von mir. Das kann ich jetzt richtig ausleben und hatte zum ersten Mal jetzt nach all diesen Jahren das Gefühl, jetzt kann ich Französisch, jetzt kann ich einfach im Restaurant nach der Probe, kann ich da einfach quatschen mit denen und habe erst, wo ich nach Hause gegangen bin, gemerkt, jetzt habe ich eigentlich den ganzen Abend Französisch gequatscht. Also meine Hauptbeschäftigung, wenn ich Zeit habe, ist schon Leute treffen, die sonst ein bisschen zu kurz kommen.
Vielen Dank, Regula Mühlemann. Schön, dass du bei uns warst. Alles Gute für das, was auf dich wartet. Wir haben dich und deine Erfolgsgeschichte weiter im Blick und gerne bis bald.
Bis bald.
Das war NDR Kultur à la carte mit der Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann und mit Beate Scheibe.